welche Rolle spielen Augen? Weil du auch eben meine angesprochen hast.
Ganz, ganz entscheidend. Also es läuft so ab, wenn Personen was über eine bestimmte Person wissen wollen, dann schicken sie mir ein Bild.
Ja.
Und dieses Bild analysiere ich. Und das Erste, was ich mir anschaue, ist die Gesichtshälfte. Ich schaue also nicht das gesamte Gesicht an, sondern nur die Hälfte. Und dann schaue ich definitiv in die Augen. Und je nachdem, welche Seite ich mir anschaue, kann ich was erkennen. Und zwar, was hat eine Person irgendwann mal erlebt?
Liebe Community, grüßt euch. Ich habe eine ganz spannende Gästin heute zu Gast. Sie ist Face Readerin und sie hat sich innerhalb ihres Berufsfeldes darauf spezialisiert, Mikromimik zu deuten. Im Grunde liest sie Menschen. So kann man es vielleicht sagen. Ihre Expertise ist nicht nur hinsichtlich Verhandlungstechniken gefragt, sondern auch zum Beispiel innerhalb der Kriminologie. Wenn beispielsweise ein Tatverdächtiger im Rahmen einer Polizeivernehmung schweigt und nicht kooperiert, kommt sie. So, und ich persönlich denke ja immer, ich habe eine gute Menschenkenntnis und ich kann Menschen sehr, sehr gut einschätzen. Ob ich das heute nach diesem Gespräch noch sagen werde, das wird sich zeigen. Ich freue mich sehr auf Verhaltensexpertin, Polizeicoach und Face-Readerin Sabrina Rizzo.
Hallo Ricarda, ich freue mich wirklich total.
Ich bin total gespannt. Ich habe gerade schon die ganze Zeit darauf geachtet, okay, wie verhältst du dich heute, Ricarda? Bist du ein bisschen nervös? Was machst du mit deinen Händen? Ich habe tatsächlich sehr stark darauf geachtet.
Und an deinen Augen gesehen.
Okay, cool. Was heißt das? Also, was würdest du sagen, wie ist dein erster Eindruck von mir?
Also ein bisschen aufgeregt will ich gar nicht sagen, war es schon nicht, sondern so ein bisschen, wie mache ich das jetzt am besten?
Ja.
Ne? Genau, so das war deine Headline, als wir uns gesehen haben. Ja.
Okay, das ist wie so ein Golden Retriever, ne?
Wie holst du uns jetzt ab?
Okay.
Holst du mich jetzt ab?
Ja, findest du es übertrieben?
Nein,
total.
Nee, überhaupt nicht.
Ja, okay.
Ich war gestern bei einer Veranstaltung, da wurde eben auch an einem der vielen Tische, die es da gab, wurde auch gesagt, wer ich bin.
Aha.
Dann hat man mich gegoogelt. Dann kam ich aber erst später an den Tisch und habe durch die Reaktion der Leute gemerkt, weil die alle nichts gesagt haben, die haben nur geguckt. Ist ja auch komisch.
Ja.
Ist ja eine Abweichung des Normalverhaltens.
Ja.
Und das zeigt mir immer, die wissen was, ne, was ich nur nicht weiß. Und als dann die Gastgeberin gesagt hat, Sabrina, ich habe schon verraten, wer du bist und die haben dich jetzt gegoogelt, habe ich gesagt, ach, deswegen ist der Tisch so stumm.
Aber die Angst hatten, dass da irgendeine Reaktion von dir.
Genau, die wollten nicht in den Fokus meiner Begierde geraten, ne, so dass ich sie lese jetzt zum Beispiel.
Aber wie oft wirst du bitte gefragt, wie findest du mich? Wie bin ich? Also wie oft verlangen Menschen von dir eine Analyse innerhalb kürzester Zeit?
Wenn ich mich oute, also nehmen wir mal so einen
als
Fall.
Als Verhaltensexpertin, oder?
Als Face-Readerin.
Okay,
ne?
Ja.
Nehmen wir mal eine Situation bei einem Event. Ich bin als Speakerin gebucht und meinetwegen würde die Hälfte der Leute jetzt nicht geschaut haben, wer heute kommt, weil es mehrere Speaker sind.
Mhm.
Dann sitze ich so ein bisschen anonym unter den anderen. Also mittlerweile ist es schwer, noch anonym zu sitzen. Aber am Anfang war das so, wenn dann der Tisch sich so austauscht, was machst du beruflich und ich oute mich dann ist vorbei. Dann habe ich keine ruhige Minute mehr. Dann kann ich nicht mehr essen oder trinken, weil dann wird natürlich klar, weil es spannend ist. Ne?
Ja,
dann
kann man wohl sagen.
Gestellt. Genau, was siehst du bei mir? Kannst du mal einen Quick-Tipp abgeben oder so?
Ja. Muss man also ganz kurz, ich ordne das kurz ein. Du bist Polizeicoach. Das liest man immer wieder auf deiner Webseite und das habe ich auch in vereinzelten Interviews, die mit dir geführt wurden, gehört. Das klingt ja total krass, wenn Polizisten oder Kriminologinnen sich von dir coachen lassen. Das bedeutet, du hast schon sehr viel Menschenkenntnis und sehr viel auch Erfahrung in dem, was du tust. Wie sehr musst du Menschen lieben?
Mir wurde mal tatsächlich eine ganz kurze Schleife.
Mhm.
Mir wurde damals die Frage gestellt in einem Interview, wie geht es dir eigentlich, wenn du den Fokus nur auf die schlimmen Dinge richten musst? Muss ich ja bei der Kriminalpolizei, werde ich ja gerufen, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist.
Mhm.
Wie ist es da? Sieht die Welt für dich nur noch böse aus? Und dann habe ich gesagt, na, eigentlich im Gegenteil. Wenn ich dazu beitragen konnte, dass jemand hinter Gitter kommt, der hinter Gitter gehört, dann sieht die Welt eigentlich ein Stück besser aus.
Stimmt.
Genau. Also nur mal so als, Erklärung dafür, was macht das mit mir und muss ich Menschen lieben oder muss ich Menschen hassen? Weder noch. Ich bin auch nicht zu meinem Beruf gekommen, weil ich Menschen verstehen wollte. Also das ergibt sich aus der Tatsache, dass ich lese, verstehe ich Menschen besser. Aber tatsächlich war meine Triebfeder in dem Fall das Begehren, mich schützen zu wollen vor Menschen, die hochmanipulativ sind.
Oh.
Ja.
Oh. Und daran, also, die gelangen wir ja auch häufig im Leben.
Natürlich. Also als ich gemerkt habe, Mensch, ich habe immer so ein Bauchgefühl bei dem einen oder anderen gehabt, wo ich mir gesagt habe, nee, das passt irgendwie nicht. Dann bin ich in die Sicherheitsbranche eingestiegen und habe das dann eben verbessern können, was ich schon als Kind mit mir trug. Ne? Also dieses Gefühl, der ist gut, der ist böse.
Krass, das habe ich. Ich
habe Kinder einfach. Ja, ja, Kinder spüren das.
Ich würde aber von mir auch sagen, dass ich innerhalb von Sekunden auch einordnen kann, ob derjenige mir gut, ob der mir gut gestellt ist so oder ob ich den mag. Ganz komisch. Also darum, also Bauchgefühl ist ganz ausgeprägt bei mir. Haben das Menschen so grundlegend oder würdest du sagen, das ist auch antrainierbar?
Also grundsätzlich kommen wir mit diesen Antennen auf die Welt. Ja, okay. Jedes Baby fühlt Situationen, ja, liest Mimik zum Beispiel, liest Körpersprache. Es ist ja angewiesen darauf, von den Menschen, die es umgibt, festzustellen, bist du mir gut oder bist du mir schlecht gegenüber. Ja, das lesen Babys relativ schnell. Wenn ich wissen will oder wollte, ich habe ja auch mal im Kindergarten gearbeitet, ne? Ob mein Bauchgefühl stimmt, habe ich ein Kind gefragt. Habe gesagt, und wie findest du den?
Die sind leider Gottes sehr, sehr ehrlich.
Genau.
Die, und hart
vor allem fühlen sie es auch besser. Und wenn die jemanden nicht mögen, dann sage ich immer, den Eltern vertraut eurem Kind.
Boah,
ja.
Krass.
Ja.
Ja, wenn die was scheiße finden, dann sagen die das auch.
Mhm.
Ich habe mal irgendwann, glaube ich, habe ich meinem Kind, also einem Kind einer Freundin, habe ich eine Podcast-Episode gezeigt und hat gesagt, war kacke. Interessiert mich nicht, was soll das? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ja, los. Selber. Deine Mutter. Ah nee, das ist eine Freundin von mir, Mist. So, nach dem Motto, aber ich verstehe das. Wie sieht deine Laufbahn aus? Also es haben ganz viele Leute im Vorfeld dieser Episode, die wir jetzt aufzeichnen, gefragt, wie wird man Face-Readerin? Ist das ein IHK-zertifizierter Job?
Ja, das ist er noch nicht. Nee.
Nein.
Also wie wird man das? Man kommt nicht auf die Welt und sucht sich jetzt im Katalog der Berufe aus, oh, das klingt spannend, das mache ich jetzt. Oder auch Profilerin.
Ja.
Ist ja, früher nannte ich mich ja Profilerin, weil es ist ja das, was ich mache. Ich profile ja Menschen, also ich analysiere Menschen. Mhm. Und aufgrund meiner Analyse stelle ich eine Technik, sowohl eine Strategie auf, wie man mit dieser Person umgehen muss, als auch eine Sprachtechnik auf, wie kann ich diese Person in die Kooperation holen. Ne? Mhm. Das ist ja das, was ich mache. Und dazu musst du profilen können. Die Bezeichnung Profilerin oder Profiling wurde so inflationär die letzten Jahre verwendet, dass
da ich. Da denke ich direkt an so eine Pro7 Crime Show oder so.
Mhm. Ja, nee, da bin ich von weggegangen.
Okay.
Ja, übrigens war ich auch bei Pro7.
Natürlich.
Crime.
Ja, klar.
Was willst du damit sagen?
Das ist so showig.
Ja.
Das ist so, das klingt nach Entertainment.
Ja.
So Profiler denke ich direkt an, oh, das ist jetzt so eine spannende Intro-Musik und jetzt kommt da gleich irgendwie, wie heißt der nochmal, Jonathan irgendwas?
Ja.
Und erzählt mir was von irgendeinem X-Faktor.
Also Yankee Crime hat mich damals zwei Sendungen eingeladen.
Wer hat dich eingeladen?
Yankee Crime. Ja,
ach, genau. Yankee. Das Experiment. Nee. Der Experimenten-Yankee.
Genau.
Ja.
Und der machte ja auch eine Sendung Crime.
Ah,
da hat der ehemalige Straftäter an den Tisch geholt.
Oh.
Und da war nichts geskriptet. Gar nichts. Ich bin an den Tisch und dann habe ich analysiert, was ich sehe. Da war nichts vorgegeben.
Wenn ich mir manchmal so Crime-Sendungen anschaue, habe ich mal irgendwie eine Sendung gesehen oder eine Dokumentation und da achte ich unfassbar krass auf die Augen der Tatverdächtigen oder der TäterInnen oder in dem Fall Täter. Welche Rolle spielen Augen? Weil du auch eben meine angesprochen hast.
Ganz, ganz entscheidend. Im Gegenteil. Also wenn ich Also es läuft so ab, wenn Personen was über eine bestimmte Person wissen wollen, dann schicken sie mir ein Bild.
Ja.
Und dieses Bild analysiere ich. Und das Erste, was ich mir anschaue, ist die Gesichtshälfte. Ich schaue also nicht das gesamte Gesicht an, sondern nur die Hälfte. Und dann schaue ich definitiv in die Augen.
Ja, das habe ich gesehen. Das hast du bei der NDR Talkshow gemacht. Da wurde hast du die Hälfte des Gesichts eines Wirtschaftskriminellen hast du abgedeckt. Ja. Und man hat das wirklich gesehen, dass der auf der einen Seite anders aussah als auf der anderen. Ja. Wie kommt das zustande?
Also wir sind alle nicht symmetrisch. Wir haben alle ein asymmetrisches Gesicht. Umso asymmetrischer, umso unattraktiver wirken wir Menschen übrigens auch. Aha. Deswegen sind die KI-generierten Bilder, die sind sehr symmetrisch und deswegen finden wir sie auch so toll. Ah. Ja, also umso symmetrischer ein Bild, umso attraktiver empfinden wir das.
Ja.
Und deshalb haben wir alle Menschen haben unterschiedliche Seiten. Mhm. Und je nachdem, welche Seite ich mir anschaue, kann ich was erkennen. Und zwar, was hat eine Person irgendwann mal erlebt? Mhm. Man muss dazu sagen, nur zum Verständnis, wenn ich in einer Welt groß geworden bin, in der ich sehr oft aufpassen musste, dann entwickle ich natürlich Ängste. Ja, dann habe ich ja sowas wie den Muskel im Bereich des Gesichtes, der für Angst zuständig ist. Der ist ja öfter aktiv als der Muskel für Freude. Ja, ja. Ich habe mich darauf spezialisiert, die Muskulatur, die wir im Gesicht haben, abzuscannen und zu sehen, welcher Bereich der Muskulatur ist trainierter als der andere Bereich.
Wo sitzt der Muskel für Angst?
Hier oben.
Rechts oder links? Oder ist das?
Beide Seiten.
Beide Seiten.
Hier oben, beide Seiten. Das geht dann so.
Ja.
Das sieht dann so aus, als wir runzeln die Stirn hier noch.
Die ist bei mir sehr gerunzelt. Ich habe auch so eine Falte, wie heißt die nochmal? Hier, diese.
Ja, die Denkerfalte, meinst du?
Okay.
Das ist aber tatsächlich so. Also ich hatte schon mal einen Kunden, der hatte Probleme mit den Augen und dem sagte ich, tragen Sie normalerweise Brille? Und da sagte der, ja. Und dann sage ich, sollten Sie auch weiterhin tragen. Also im Job hat er sie nicht getragen. Ich hatte so ein Shadowing gemacht mit ihm, begleite ihn dann.
Ja.
Und der sagte, ja, stimmt, normalerweise habe ich eine Brille. Und da habe ich gesagt, Sie sollten sie tragen, weil Sie machen immer so.
Hast du recht, ich hätte das auch.
Ne?
Ja, ich trage sie nicht aus Gründen der Eitelkeit.
Ja.
Aber es gibt ja auch, wie man an dir sieht, auch sehr coole Modelle. Muss ich mir doch mal überlegen, doch.
Ja, aber sie nervt halt auch ein bisschen mehr, ne? Es ist halt nun mal so, Brillen auf der Nase nerven mehr, als wenn ich sie nicht hätte. Irgendwann hatte ich ja auch keine Brille getragen, ne? Also wenn ich könnte, würde ich sie auch abnehmen.
Ja, aber so mit den Kontaktlinsen, ich weiß nicht, da denke ich mir immer, stelle ich mir irgendwann mal mit irgendwie zu langen Fingernägeln irgendwie die Netzhaut durch oder so. Ja. Bin da auch leider hypochondrisch unterwegs. Aber gut, aber das ist ein sehr, sehr interessanter Hinweis, dass die diese Muskeln der Angst hier oben sitzen. Das ist ja total spannend.
Genau.
Ja.
Und du hast auch, wenn du Angst hast, hast du auch der Augenringmuskel ist größer. Ja, weil du brauchst ja mehr Informationen. Also Angst macht ja auch so, ne?
Ja.
So, und ein Mensch, der permanent ängstlich durch die Gegend läuft, weil er in einem Umfeld sich bewegt, wo er immer aufpassen muss, ob das jetzt selbst Berufskriminelle sind, die sich mit anderen umgeben, die müssen ja auch immer, ne? Die müssen immer so gucken, passiert da was oder nicht. Die spannen also im Gesicht andere Muskeln auf, ne, bauen da was auf, als jemand, der beispielsweise gelernt hat, nicht alles gleich zu akzeptieren, immer ein Veto einzulegen, immer dagegen zu sein. Das sind die, die hier den Muskel austrainiert haben, nämlich an den Nasenflügeln.
Ja.
Das wäre dann der Bereich Ekel. Bin dagegen, bin dagegen, bin dagegen.
Ach, okay. Ja. Ja.
Und wenn ich das sehe, wenn ich ein Gesicht teile und ich sehe zum Beispiel im Augenbereich den Muskel für Angst angespannt, dann weiß ich auch, bei dieser Person muss ich vorsichtig reden.
Mhm.
Die ist sehr skeptisch. Mhm. Weil sie eben Angst hat. Da muss ich mit anderen Wörtern arbeiten, als bei jemandem, der sagt, ich bin dagegen, dagegen, dagegen.
Mhm. Und natürlich ist ein Aspekt auch, dass jemand nicht die Wahrheit sagt. Kommt der Muskel der Angst da zur Geltung oder gibt es andere Bereiche, wenn jemand nicht die Wahrheit sagt, was sich im Gesicht verändert? Was ist da dann der Fall?
Wenn ich die Wahrheit nicht sage, kann jeder Muskel zum Tragen kommen, je nachdem, was der richtige Kontext ist. Also beispielsweise fragst du mich.
Ja.
Du sagst mir zum Beispiel, später kommt dein Hund.
Ja.
Und ich hätte jetzt Angst vor Hunden.
Ja.
Und ich sage dir, oh, das freut mich. Und ich spanne aber hier oben die Angst an.
Oh mein Gott, ich habe das gesehen jetzt.
Hast du gesehen?
Ja, ne? Ja.
Genau, dann sage ich dir eigentlich, oh, ich freue mich. Und die Angst sagt dir aber, also mein Gesicht sagt dir, oh, okay, sie hat Angst.
Ah.
Und wenn du jetzt nicht auf die Worte achtest, sondern auf das, was ich dir gezeigt habe, dann bist du auf jeden Fall bei mir zu Hause. Dann heißt das, okay, ich habe Angst gesehen und jetzt muss ich ihr sagen, du, das ist so ein kleiner Zwergpinscher oder was auch immer, ein ganz lieber und ja, der will immer nur schmusen. Dann holst du mich ein bisschen aus meiner Angst ab.
Okay.
Weil sonst haben wir 30 Minuten, wenn es drauf ankommt, hast du jetzt einen Talkgast, der Angst hat.
Krass, okay.
Weil ich nicht weiß, wann kommt der Hund.
Ja, das ist ja dann auch, das ist ja eigentlich auch total toll und auch total wertig, wenn man das selber jetzt weiß, fürs nächste Mal, wenn man wirklich jemandem begegnet und demjenigen dann so, die mit dir auch die Angst nehmen kann oder so ein bisschen Druck rausnehmen kann.
Absolut.
Natürlich. Ich finde das total interessant, auch so nonverbale Kommunikation im Alltag. Ne? Ich kenne, das habe ich mal in einem Buch gelesen, wenn Leute die Arme verschränken, bauen sie zu dir eine Distanz auf. Wenn sie den Fuß vorstrecken, dann heißt das auch mehr oder weniger, halt mal Abstand, möchte ich nicht so nah haben. Wenn Leute, bei mir ist das zum Beispiel so, ich habe mich im Zuge meiner Vorbereitung überlegt, habe ich mich gefragt, was ist denn bei dir, wenn du unsicher wirst?
Ja.
Meine Stimme wird tiefer und ich schlucke mehr. Mhm. Und natürlich bin immer ganz zittrig, wenn ich was machen will und wenn ich loslegen will. Das sind ja so Dinge, die weiß man, ne? Gibt es denn etwas, wo du sagst, das wissen die wenigsten, aber das ist ganz eindeutig für eine Reaktion, die derjenige nicht sagt?
Dazu muss man wissen, dass jeder Mensch in allen seinen 6 Kommunikationskanälen seine eigene Baseline besitzt. Das heißt also, wenn wir jetzt miteinander talken, habe ich eine andere Stimmlage,
ja,
als wenn ich jetzt mit meiner Freundin beispielsweise auf der Couch sitze, wir schauen einen Film, uns geht's gerade gut und wir überlegen uns, ob wir eine Pizza bestellen.
Ja,
so, ja?
Ja.
Dann habe ich ja keinen Talk-Modus, dann habe ich auch eine andere Stimmlage.
Ja.
Das heißt also, du musst schauen, welche Baseline ist für welche Person seine Baseline und wann verändert sich was. Wenn sich einer die Arme verschränkt, dann heißt das, nur dann was für mich, wenn wir normal miteinander reden. Ich erzähle dir jetzt was und im Erzählen hörst du etwas und verschränkst die Arme. Dann muss ich gucken, ach guck, jetzt im Moment hat sich was verändert.
Aha.
Und das könnte im Kontext des Gesagten sein.
Und auch hier so ein kleines Kratzen am Hinterkopf.
Zum Beispiel, genau.
Oben links in die Ecke gucken, habe ich auch mal gelesen, würde was heißen.
Ja.
Ich analysiere das ja auch gerne, aber ich interpretiere das wahrscheinlich komplett falsch.
Das sind die Augenzugangshinweise, die stimmen auch.
Okay.
Also auch wenn viele dagegen sprechen, ich sag dir, ich arbeite sehr stark mit Augenzugangshinweisen. Mhm. Wenn ich dir jetzt die Frage stellen würde, Mensch, welche Hausfarbe hat eigentlich euer Haus? Dann guckst du genau nach rechts oben und überlegst ganz kurz. Wenn ich jetzt aber was fragen würde und du möchtest es nicht abrufen, sondern konstruieren, würdest du auf die andere Seite schauen. Dann würde ich sowas sagen wie, stell dir mal das Haus nicht mit 4 Fenstern, sondern mit 17 Fenstern vor. Dann guckst du auf die andere Seite.
Das gibt's
Merkst
nicht.
Du das? Das machst du auch
das
gerade.
Gibt's nicht.
Also das eine ruft ab und das andere konstruiert. Und das ist natürlich wichtig in der Lügenerkennung.
Aber wie eng musst du auch neurologische Kenntnisse dabei haben, weil da ist ja voll viel Gehirn, die Gehirnaktivität steht ja im Vordergrund dabei. Also wie intensiv musst du dich mit neurologischen Prozessen auseinandersetzen dabei?
Also eigentlich gar nicht, wobei, wenn ich Schulungen mache, fällt da schon auch die Neuroplastizität rein. Das schule ich dann schon auch. Und man muss halt wissen, wenn du dich an Dinge erinnerst, dann funkt ja ein Areal in deinem Kopf und das ist der Trigger, um die Augen zu bewegen.
Ja, okay.
Wenn ich davon weiß, kann ich das aber auch kontrollieren.
Okay.
Ne?
Ich habe es eben schon mal gesagt und das ist ja wahrscheinlich das, worauf sich ganz, ganz viele Medien stürzen. Polizeicoach, dein Job spielt auch eine Rolle in der Kriminologie. Gab es mal einen Fall, bei dem du mit deiner Expertise einen großen Beitrag zur Aufklärung leisten konntest?
Ja, tatsächlich gab es einen Fall, über den darf ich auch reden, über die anderen Fälle rede ich nicht, beziehungsweise darf nicht drüber reden. Ne? Ich möchte das nicht zu sehr aufpushen.
Mhm.
Die meisten sagen, dann hattest du nur einen Fall, Sabrina. Nein, natürlich hatte ich nicht nur einen Fall. Aber da habe ich die Freigabe, habe ich auch in meinem Buch reingeschrieben, das Ritzel-Konzept, da steht der Fall auch drin.
Mhm.
Ist auch, der wird auch immer wieder in die Geschichten und bei Menschenlesen mit eingebaut. Ne? Wie habe ich das gemacht? Da ging es tatsächlich darum, dass ein Ermittler, ich hole jetzt nochmal ganz kurz aus.
Gerne.
Wenn wir mit anderen Menschen reden, dann nehmen die quasi das auf, was sie hören. Das ist also ein Impuls. Und das machen wir über unsere Sinneskanäle. Hören, schmecken, riechen, fühlen. Und hören, schmecken, riechen, fühlen. Was war der fünfte?
Hören, riechen,
schmecken, fühlen, sehen, natürlich, klar.
Schön, dass ich es auch nicht wusste.
Puh, mal hören, schmecken, sehen, fühlen, riechen. So. Ja. Das sind die Sinneskanäle.
Ja.
Und über diese Sinneskanäle, das muss man sich so vorstellen, nehme ich ja Informationen meiner Umwelt wahr. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in einen Raum gehe und da stinkt es drin, dann nehme ich das über meine Nase wahr, ja, und habe entsprechende körpersprachliche, aber auch mimische Reaktionen. Ich gehe nämlich zurück und ich rümpf die Nase.
Ja.
Da, genau, und das, ja, war jetzt der Ekel.
Ah, stimmt, ja.
Das ist der Ekel. So. Okay. Nee, das ist eklig. So. Und das nehme ich in einer Vernehmung wahr hinterm Spiegel. Ja, also der zu Vernehmende bekommt Informationen über die Sprache und diese Sprache löst bei ihm eine Reaktion aus, die er noch nicht steuern kann. Unter 0,5 Sekunden müssen wir das, was wir aufgenommen haben, ja erstmal verarbeiten.
Das wird auch alles das wird alles aufgezeichnet, dass du das im Nachgang nochmal ins Slow-Mo angucken kannst.
Genau,
so,
ne? Genau. Okay. Kapitaldelikte müssen alle aufgezeichnet,
okay,
werden. Also Vernehmungen im Bereich Kapitaldelikte, okay, müssen aufgezeichnet, ja, werden. So, und das heißt natürlich auch, wenn du jetzt auf deine Tastatur die Taste E drückst, dann wird das verarbeitet und kommt auf den Monitor. Das scheint für dich zeitgleich zu sein.
Ja.
Aber dennoch ist ein Verarbeitungsprozess da.
Klar.
Und diese Zeit des Verarbeitungsprozesses, den haben wir Menschen auch. Das heißt, wir hören eine Informationseinheit und bis wir sie ausgeben, müssen wir sie steuern.
Mhm.
Und in der Zeit, wo ich sie höre, aber nicht steuern kann, haben wir Reaktionen, körpersprachlich, mimisch, in der Stimmlage, wie auch immer, neuronal.
Die aber nicht steuerbar sind in dem Moment, dieser kurze Zeit.
Die kann man nicht steuern, genau. Also eine Mikromimik, wenn ich Ekel empfinde, möchte die aber Ekel nicht zeigen, kann ich den Ekel in 0,5 Sekunden nicht steuern.
Mhm.
Ich kann den erst dann steuern, wenn ich dir etwas anderes zeigen möchte, als ich empfinde.
Okay.
Und das dauert genau 0,5 Sekunden.
Das bedeutet, der Tatverdächtige bei dieser Vernehmung, von der du gerade gesprochen hast,
ja,
der hat einige von diesen Reaktionen gezeigt.
Genau, der hat einige gezeigt. Nochmal, der Ermittler hat also quasi einen Stimulus gesendet,
ja,
einen sprachlichen Stimulus,
ja,
gesendet.
Zum Beispiel, was muss man da, was fragt man dann da? Haben Sie diesen anderen Menschen?
Genau, also das, was er gesagt hat, das hat sich in mein Hirn eingebrannt, weil das war das Ausschlaggebende für mich, dass er es war. Er sagte, das, was da passiert ist, war so entscheidend, das haben Sie auch nicht vergessen. Und in dem Moment hat er mit der Hand gezuckt. Das ist eine körpersprachliche Reaktion. Sie müssen sich vorstellen, der sitzt ja 5 Minuten regungslos da und versucht, sich zu kontrollieren.
Ja.
Und in dem Moment bekommt er einen Impuls. Und der Impuls war, die Hand zuckt.
Ja.
Dann muss ich mir die Frage stellen, warum sitzt er 5 Minuten ruhig da, jetzt zuckt kurz die Hand mit dem Impuls, weil er es halt kontrollieren will, ne?
Das bedeutet, es kann jetzt nicht, also wie sicher ist das denn, dass du, dass diese Reaktion auch wirklich zu diesem Impuls, zu dem Stimulus, hast du gerade gesagt,
Stimulus
passt?
Stimulus sage ich dazu, genau. Also für mich ist es erstmal wichtig, jetzt hat sich was verändert.
Mhm.
Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe.
Ja.
Ne? Es muss sich was verändern, in seiner Baseline muss ich was verändern,
okay,
und dann weiß ich, okay, da war ein Reiz da. Und jetzt muss ich eine weitere Frage, Technik aufsetzen, um das zu fixieren, was ich gesehen habe.
Okay.
Ne?
Validieren quasi. Also, dass man safe sein kann, dass, okay, diese Reaktion, die er,
genau,
gemacht hat, die kann ich durch einen anderen,
ja,
durch eine andere Fragestellung nochmal safen.
Genau, genau.
Ah. Okay. Und das, wie, weißt du noch, wie das war? Also, welche Frage du im Anschluss gestellt hast, um sicher zu sein, dass es dann die Reaktion war, die auf den Stimulus folgte?
Also ich wusste, damit wusste ich, und ich muss dazu sagen, ich mache das ja schon über 10 Jahre.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass ich das erst seit vorgestern,
ja,
mache, ja, sondern ich weiß halt, dass diese Reaktion, die muss ich nicht nochmal dechiffrieren.
Okay.
Da muss ich nicht nochmal nachhaken,
ja,
weil das war mein Beweis, so, jetzt haben wir ihn.
Mhm.
Wichtig war jetzt natürlich, ihn da nicht vom Haken zu lassen.
Mhm. Ja.
Und ihn davon zu überzeugen, dass das, was ich gesehen habe, ja eigentlich schon das Geständnis war.
Ja.
Und demzufolge habe ich noch zum Ermittler gesagt, so, Jetzt versucht er natürlich wieder um den ganzen Brei rumzutanzen. Also bau mal ein bisschen Druck auf, sag so, okay, jetzt bin ich raus. Ich habe keine Lust mehr auf diese Vernehmung. Wir machen hier Schluss. Wir geben das jetzt weiter. Ich möchte nicht mehr. So, das hat er dann gemacht und dann kam das Teilgeständnis. Also im Sinne von, kann schon sein, dass sie mir dann abgerutscht ist. Bis dahin hat er ja behauptet, er hat sie da aufs Brückengeländer gesetzt und ist dann weggefahren.
Mhm. Okay.
Genau.
Oh, wie, oh, da ist ja, geht mir ein Schauer über den Rücken, wenn ich daran denke.
Mhm.
Gibt es auch positive Mimiken? Zum Beispiel im Sinne von, du kannst, also jetzt mal unabhängig von der Arbeit in der Kriminologie, man kann theoretisch sehen, ob jemand einen toll findet.
Ja, wenn die Pupillen natürlich aufgehen, ne?
Ja, also, da muss man sehr nah dran gehen, um das.
Ja, du hast dunkle braune Augen,
ja.
Man sieht deine Pupille schon.
Ja?
Man sieht, ja, das sieht man schon. Also es ist jetzt auch Tag, ne, muss man dazu sagen. Wenn es dunkel wäre, wäre es noch schwieriger, dann würde man es nicht sehen, aber du würdest es man ja auch nicht sehen.
Also große Pupillen heißt Interesse, kleine Abwehr oder so.
Kleine heißt aber auch müde.
Ach so.
Ne?
Ja,
oder,
okay.
Oder Konzentrationsschwäche gerade. Deswegen haben ja Pokerspielerinnen und Spieler auch eine Brille auf, weil man es nicht steuern kann.
Ich würde, ja. Ich habe sehr viel Mimik. Also man sagt mir nach, dass ich ein Meme-Gesicht hätte, weil ich sehr viel mache mit den Augen und so. Verwirrt dich das? Also sagst du dir auch, nee, jetzt habe ich jetzt, ist jetzt sehr überreizt quasi, nee,
überhaupt
das Gesicht.
Nicht. Du holst Menschen damit ab.
Ah, das wäre meine nächste Frage gewesen, weil. Ist viel Mimik ein Zeichen für Authentizität?
Für Sympathie auf jeden Fall. Genau.
Leute, habt ihr das gehört?
Ja.
Ja. mein Vater hat das auch. Wie sehr hilft dir quasi deine Expertise an der Wursttheke im Rewe? Wie krass hilft dir deine Expertise im Alltag, dass du sehen kannst, die Frau, die muss ich anders nehmen, um jetzt hier mich vordrängeln zu können? Also auf positivste Art.
Es gibt tatsächlich Tools, die bei jedem Menschen gleich wirken. Nämlich das schönste Kleid, sagt man ja, das man hat.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ist das Lächeln.
Oh,
na?
Das ist richtig.
Schönste Kleidungsstück eben auch.
Mhm.
Das Lächeln, ne? So, damit öffnest du Menschen schon mal für irgendein Anliegen. Das ist ganz wichtig. So, und dann kannst du halt einfach gucken. Gibt's Menschen, die wollen kurz knappe Antworten, weil alles Ausgedehnte nervt? Oder hast du einen Menschen vor dir, der dir gerne zuhört oder weniger spricht und dankbar ist für jemanden, der mehr redet?
Mhm.
Das kann man eben auch erkennen.
Ja.
Ja.
Das ist ganz oft so bei meiner Freundin und mir, dass sie mir am Anfang unserer Beziehung immer gesagt hat, ich würde sie so überfahren. Die ist ein ruhigerer Typ und ich komme und bin laut manchmal, in Gruppen insbesondere. Kann man daran schon einen Typ Mensch festmachen, wie er in den ersten Sekunden so mit anderen interagiert, also quasi von seinem Verhalten? Du siehst doch
schwer.
Okay.
Das ist schwer. Also wenn du beim Dating bist zum Beispiel, dann versuchst du dich ja von einer besonderen Seite zu zeigen und meist sind wir dann auch aufgeregt, ne?
Ja.
Und sind gar nicht authentisch. So,
wenn ich dann
eine Brücke schlage zu, oh Gott, so ist sie immer oder so ist er immer, dann kann es sein, dass man den Partner des Lebens vielleicht verpasst, ne?
Krass.
Ja.
Und was bedeutet, wenn man wenig Mimik im Gesicht hat? Also sind das Menschen, die sich stark kontrollieren können oder Interessenslosigkeit?
Dann muss man gucken, verlagert sich die Mimik eher auf die Körpersprache, also das Bewegen. Ne? Wir kompensieren ja auch durch Bewegung, Stress oder Sonstiges.
Mhm.
Es gibt Menschen, die haben mehr Mimik und es gibt mehr Menschen, die haben mehr Körpersprache als Mimik. Gibt aber auch generell Menschen, die haben generell wenig Bewegung. Das sind eher die rationalen Typen.
Das nennt man Schildkröten. Ja. Menschen.
Genau. Und nicht langsame Bewegung, sondern wenig.
Okay.
Die bewegen sich wenig.
Okay.
Ne? Weder im Körper noch an der Mimik.
Ja.
Das sind die rationalen.
Mich verunsichern Menschen, die wenig Mimik und wenig Bewegung haben, weil ich die nicht einschätzen kann. Und ich habe immer das Gefühl, bei dir zum Beispiel, wenn ich mal so frech sein darf, du gibst mir ein unfassbar gutes Gefühl. Und das finde ich total spannend, wie ich mich verändere, wenn Leute mir gegenüber sitzen. Und ich habe jetzt 290 Folgen gemacht. Ich habe bestimmt mit 170 Menschen gesprochen. Denkst du, ich habe da irgendwas für mich persönlich mitgenommen, wie ich auf Menschen reagiere?
Absolut, weil du musst ja viel scannen. Ne? Du musst ja gucken, Mensch, wie fühlt sich mein Gegenüber?
Ja.
Du hast mich ja auch selbst im Vorfeld schon abgefangen, wie das laufen wird und so weiter. Also es ist dir sehr, sehr wichtig, den Menschen abzuholen, dass es sich wohlfühlt.
Ja.
Das ist eine tolle Charaktereigenschaft. Also es gibt auch Menschen, die sagen, sie interessiert mich nicht, da kommt jetzt her, wir machen meine, stellen meine Fragen. Ich hatte auch schon eine richtige norddeutsche Haut im Interview. Boah, der hat halt so seine Liste runtergerattert, war aber auch er. Ich würde das gar nicht bewerten, ne? So war er halt und das muss man halt annehmen. Aber du hast gerade gesagt, dass dich das verunsichert, wenn Menschen wenig Bewegung haben. Ich habe jetzt auch ein neues Buch geschrieben, Verhandlungstraining für Frauen.
Ja.
Und in diesem Buch beschreibe ich genau dieses Phänomen und es ist so typisch, dass das Frauen verunsichert.
Das nennt sich übrigens ganz kurz an die Stelle die Rizzo-Methode, das Buch, von dem sich Frauen wünschen, dass sie es eher gelesen hätten.
Genau.
Für alle, die jetzt sich getriggert fühlen, unbedingt noch mehr lesen zu wollen. Ich möchte das übrigens auch lesen, ich finde das wahnsinnig spannend.
Kommt erst im Herbst auf den Markt.
Wann denn?
Die letzten Zahlen sind jetzt geschrieben.
Ach so.
Kommt erst im März.
Dann machen wir auf jeden Fall nochmal Werbung dafür, damit wir das alle uns bestellen können. Entschuldigung, ich habe dich da unterbrochen.
Genau, was natürlich für die Hörerinnen und Hörer jetzt noch wichtig ist. Schau, wenn ich sehr viel Körpersprache und Mimik einsetze, dann weißt du mich besser einzuschätzen.
Ja, absolut.
Und das ist wichtig für uns Menschen. Deshalb vertraust du mir auch mehr als jemand, der nicht da sitzen würde, sich kaum bewegt.
Ja.
Da wäre dir suspekt.
Ja,
aber Babys übrigens auch und Hunde auch.
Echt?
Ja.
Wenn sie sich wenig bewegen.
Wenn sich Menschen wenig bewegen, wenn die kein Feedback abgeben.
Ach so.
Weil wir brauchen Feedback.
Aber ich fand, was bei dir so ein bisschen der Icebreaker jetzt war, du bist mit deiner Frau übrigens hier, ganz kurz, nur als kleine Side-Info. Und ihr kamt rein und ihr habt irgendwie, das war irgendwie so easy mit euch und du hast sofort gelacht. Ich kriege eine Verbindung zu Menschen immer, wenn ich weiß, ich mache einen Gag und die lachen. Ganz doof eigentlich, aber dieses Lachen ist für mich irgendwie so ein verbindendes Bonding-Element. Also ist ja jetzt doppelt jetzt gemoppelt, aber so ein Bonding-Element und du hast sofort gelacht und dann weiß ich immer, okay, der Mensch. Ja. Alles gut.
Das ist das schönste Kleidungsstück, hatten wir gerade.
Stimmt,
ne?
Hast du recht.
Da holt jemanden ab.
Ja.
Was aber wichtig ist, dass man dabei authentisch ist.
Ja,
ne?
Ja.
Also nicht irgendwie lachen über einen Witz, den man gar nicht so verstanden hat.
Das merkt man aber auch, ne, wenn Leute aus Gründen lachen.
Ja, das geht gar nicht. Ne? Oder ich frage nochmal nach. Oder ich sag das dann auch, wenn ich Witz nicht verstanden habe, sage ich, sorry, da bin ich jetzt raus.
Haben den Witz nicht verstanden?
Nee. So, ne? Wenn das deine Körpersprache auch noch unterstützt, ich sage, sorry, habe ich jetzt gerade nicht verstanden.
Ja.
So, und mein Gesicht sagt das auch, dann wirke ich authentisch. Weißt du, dann sage nämlich alle Kanäle, die du gerade wahrnimmst, sagen alle das Gleiche. Und das ist Authentizität.
Krass. Ja, und auch, glaube ich, Ehrlichkeit, wenn man auch wirklich eine Situation nicht einschätzen kann, dass man auch vielleicht nachfragt oder wie du es gerade gesagt hast, ich habe den Witz jetzt nicht verstanden, was meinst du damit?
Genau.
Erklär mir mal kurz den Witz, ist für Gag-Autorinnen immer sehr, sehr gut, wenn man das hört. Wie wichtig ist nonverbale Kommunikation in unserer Gesellschaft?
Für mich gehört nonverbale Kommunikation in die Schulen. Das gehört in ein Schulfach eingebaut. Absolut, das ist wichtig. Das ist ja das, worauf wir fußen, wenn wir auf die Welt kommen.
Mhm.
Wir unterhalten uns nonverbal.
Mhm.
Ich meine, du führst mit deinem Baby ja auch keinen Monolog.
Mhm.
Wird's ja gar nicht verstehen.
Ja.
Sondern du gibst kurze Impulse. Du lachst dein Baby an. Du streichelst über die Wange. Du sagst ganz kurze, deswegen reden wir ja manchmal so Babysprachen.
Mhm.
Weil sie ja noch nicht die Möglichkeit haben, das Ganze zu verstehen in 15 Sätzen.
Mhm.
Sag mal, hast du jetzt Hunger? Soll ich dir was zu essen geben? Ich würde dir das und das machen, dann wird das Baby ja aussteigen oder das Kleinkind.
Wie ist das jetzt im Kontext mit queeren Menschen, die schon oftmals in ihrem Leben vielleicht ein sogenanntes, das habe ich letztens in meiner Therapie gelernt, falsches Ich leben.
Ja.
Die werden ja mit ganz anderen, die werden ja anders irgendwie sozialisiert vielleicht auch, dass sie etwas nach außen geben, was sie vielleicht nicht fühlen. Würdest du sagen, dass es schwerer ist, Menschen zu lesen, die queer sind?
Nein, das überhaupt nicht. Es gibt ja diesen Gay da, ne?
Ja,
das. Wir haben so eine Antenne. Das ist diese Millisekunde, die man sich länger anschaut, weil man überlegt.
Den kenne ich.
Das ist der Gay da.
Ja.
So.
Ja.
Also ist er.
Dass wir heute mit dir den Gay da verifizieren.
Ja, das ist die Millisekunde, die man länger guckt.
Ja. Das stimmt auch. Ja. Und das kann mir niemand erzählen, dass es den nicht gibt. Den gibt es. Der bleibt da. Diese Augen bleiben aneinander hängen und genau. dann geht's auseinander.
Genau, der Körper ist schon weg, die Augen sind noch da.
Ja, genau. Yeah. Genau das. Ja. Der Gay da, um nochmal zurückzukommen, ist der wissenschaftlich bewiesen? Nee.
Nee,
nein.
Wüsste ich jetzt nicht. Nee. Ist auch nicht meine Spielwiese, aber ich weiß halt, dass es die Millisekunde ist, die man sich länger anschaut,
weil
man ja, und das muss man wissen, der Körper sagt ja das, was ich denke. Der Körper ist da, ne, meine Augen sind da und mein Gedanke ist, deswegen sehe ich ja auch bei Menschen, wenn die einen küssen wollen. Wir sehen das ja, wenn wir geküsst werden sollen, nehmen wir das wahr, weil die Augen auf die Lippen wandern.
Also
wenn Augen zu oft auf die Lippen wandern, von Auge zu Lippe und wieder hoch und wieder runter und wieder hoch und wieder runter, dann weiß ich, da spielt jemand im Kopf den Gedanken, ach, wäre ganz nett, wenn wir uns jetzt küssen
können. Das haben wir tatsächlich schon ganz oft bei Princess Charming gesehen, diese Situation. Einige gehen ja davon aus, und da geht's ja, da trennt sich Spreu von Weizen, dass man fragen soll vorher, ob es okay ist, wenn man die andere Person jetzt küssen möchte.
Ja. Das ist unterschiedlich.
Ja.
Also es gibt Menschen, die sagen, mach einfach bitte, weil ich möchte jetzt nicht offensiv sagen, ja, ich warte darauf.
Ja.
Es gibt aber auch Menschen, die sagen, ich hätte gern, dass du mich fragst.
Ja.
Und auch da ist es wichtig, die nonverbalen Signale wahrzunehmen. Und das ist okay, wenn ich jemanden küssen wollte, und schau auf den Mund und schau wieder in die Augen, wieder auf den Mund, dann gebe ich ihm ja nonverbal schon das Signal.
Ja.
Ich würde dich jetzt gerne küssen.
Aber bist du der Meinung, dass es Menschen gibt, die einfach unsere nonverbale Sprache nicht sprechen? Dass die einfach, keine Ahnung, also es gibt ja Leute, die können ja gewisse Räume nicht lesen. Die gehen irgendwo rein, drängen sich in einen Kreis und unterbrechen Leute bei einem Gespräch oder verstehen nicht, warum man jetzt gerade irgendwie sich wegdreht und gehen will. Mhm. Kann man das denn lernen? Kann man seine Sinne dafür schärfen?
Total. Das können wir. Es gibt natürlich auch Einschränkungen. Man sagt zum Beispiel, Menschen mit einem Asperger zum Beispiel können nicht lesen oder so, ne?
Ja.
Da muss man einfach mal gucken, ob das überhaupt in der Lage ist, ob der Mensch in der Lage ist, das zu können. Aber generell können wir das alle, denn sonst hätten wir ja nicht überlebt. Wir mussten als Baby eine unglaubliche Antenne entwickeln, um zu wissen, bin ich gerade sicher da, wo ich bin? Wie geht's meinem Gegenüber? Wie geht's meinen Eltern, meiner Mutter gerade? Weil so wie es ihr geht, kriege ich das ja zu spüren als Baby.
Ja.
Ne? Und irgendwann haben wir aufgehört, so sensibel zu sein, und haben uns dann auf die Sprache verlagert und achten gar nicht mehr darauf, sind dann in unserem Film und unterbrechen Menschen oder wie auch immer, ja.
Krass. Ja. Ja, das ist, ich kenne einige, die ihre Sinne schärfen müssten in diesem Bereich. Wie schärfst du denn deine? Wie bleibst du immer up to date? Wie bildest du dich weiter in dem, was du tust?
Also eine Herzensfreundin von mir hat schon immer gesagt, Sabrina, wenn du mit Menschen redest, dann hat man das Gefühl, du bist komplett bei den Menschen. Und das ist halt so.
Ja, das stimmt.
Ne? Dann bin ich bei den Menschen. Das interpretieren viele auch falsch. Ne? Weil die Aufmerksamkeit, die ich jemandem gebe, weil ich mich gerade mit ihm beschäftige, hat ja was damit zu tun, dass ich ihn verstehen will. Nicht, weil ich Interesse habe, sondern weil ich den Menschen gerade verstehen will. Und da muss ich natürlich auch aufpassen, ne? Ob ein Mensch jetzt gerade dabei ist, das sehe ich übrigens in den Augen dann auch, wenn es dann Klick macht. Wenn der Moment kommt, wo man sagt, ach, die Frau Ritze würde mir auch anders gefallen. Das sehe ich dann sofort, wo ich dann sage, gut, jetzt muss ich ein Stück zurückrudern oder so. Es war aber schon immer der Fall.
Ja?
Schon bevor ich Profilerin war das der Fall, ja.
Ich habe da auch eine Antenne für.
Ne?
Aber ich ignoriere das dann.
Dann sind die Augen, aber die Augen gucken dann anders.
Ach so.
Um auf die Frage zurückzukommen, wie wichtig sind die Augen?
Ja.
Die Augen sprechen dann eine andere Sprache. Es macht dann irgendwann einen Blink in den Augen. Mhm. Und dann weiß ich so, jetzt ist er auf einem anderen Kanal.
Ja. Passiert dir das häufig?
Nein.
Oder passierte es dir häufig?
Genau, nein. Also wenn es passiert ist, habe ich dann auch gewusst, wie ich zurückruder. Ja. Man kann zum Beispiel auch, wenn einer das Begehren hat, jemanden zu küssen, kann man zum Beispiel die Hand vor dem Mund kurz nehmen. Ne? So, dann unterbreche ich nämlich den Gedanken.
Ja, das, okay. Ja, okay.
Also man kann ja auch so.
Oder wegdrehen.
Ja. Ja.
Oder schnell eine ganze Zehe Knoblauch essen. Das
genau,
geht auch.
Oder irgendwie Milch trinken und den Schlabber hin.
Ja, also das sind so Sachen, es gibt ja auch irgendwie, ja klar, es gibt irgendwie Sachen, die passieren. Also, nee, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht tatsächlich, weil ich jetzt daran denken muss, dass ich auch solche Situationen mal hatte und dann irgendwie gedacht habe, okay, wie komme ich jetzt aus der Situation raus? Und ich bin oft in solchen Situationen, also nicht jetzt in expliziten mit Küssen, sondern in Situationen, wo ich denke, okay, was mache ich jetzt? Wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Ja. Und ich habe jetzt gelernt, einfach dann die Wahrheit sagen. Das, seit 4 Jahren bin ich jetzt in Therapie und ganz oft wollte ich Leuten, wollte ich nicht anecken und habe mich nicht getraut, einfach Dinge zu sagen, wie ich mich fühle.
Mhm.
Und habe jetzt gelernt, einfach dann in dem Moment einfach die Wahrheit zu sagen, auch wenn es weh tut in dem Moment.
Du, da hatte ich eine Geschichte und zwar fragte mich mal eine Bekannte, Mensch Sabrina, könnten wir nicht ein Paar werden? Also sie war da so sehr direkt.
Klar, sicher.
Ich habe gesagt, du...
Nur das ist auch richtig, formelle Anfrage war das
ja,
auch.
Ja, das war eine formelle Anfrage. Ich habe dann gesagt, kann ich mir nicht vorstellen. Und
kann ich mir nicht vorstellen.
Und dann tatsächlich kam dann die Reaktion, warum nicht? Also,
oh nein.
Es hat nicht gereicht.
Oh nein.
Ja.
Oh schlimm.
Warum nicht? Und dann habe ich gesagt, naja, weil es halt so auf der Ebene nicht passt, ne? Und als ich gemerkt habe, die Person lässt aber nicht locker, habe ich dann wirklich deutlich werden müssen. Habe gesagt, nicht in diesem Leben und auch nicht im nächsten Leben. Und dann kam wieder die Frage, warum nicht? Also es gibt, was ich damit sagen will.
Es ist der Leiter.
Du kannst sehr deutlich werden zu manchen, aber wenn die das nicht verstehen wollen, wenn die in einem ganz anderen Film unterwegs sind, dann bringt es auch nichts, deutlich zu werden.
Krass.
Dann muss man sagen, okay, da ist nichts mehr mit treffen wollen.
Ja, ja. Boah, das ist also Körbe geben ist so schlimm. Das ist eine der schlimmsten Dinge, weil da ist ja einfach jemand, der einfach, du sagst, wenn wir über der Zeit sind, ne?
Nee, ich guck nicht, weil meine Uhr sagt gerade, ich kriege einen Anruf.
Oh, okay.
Ich hab, alles fein.
Was wollte ich sagen? Wo war ich jetzt gerade?
Bei der Warumschleife.
Warumschleife. Schon wieder vergessen. Wie ein Vögelchen tatsächlich.
Bei manchen kannst du sehr direkt sein, aber wenn das nicht in ihre Welt passt, das will ich damit sagen, dann bringt auch direktes nichts mehr. Da musst du wirklich handeln dann, ne?
Ja.
Ja.
Unangenehm. Aber ja, also Körbe sind furchtbar. Also genau, das wollte ich sagen. Da ist einfach jemand, der dir nur sagt, dass er dich toll findet und du musst den so verletzen dadurch. Das fällt mir schon oder vielmehr in der Vergangenheit sehr, sehr schwer, Leuten zu sagen, ist nicht. Und weil das ja auch so eine Kritik an der Person dann ist. Und das ist nicht so schön.
Mhm.
Obwohl es eben eine ganz nette Sache ist, dass derjenige dich dann toll findet. Naja, aber du hast mit vielen Männern zu tun dann in deinem Job, ne? Du bist dann wahrscheinlich eine der wenigen Frauen, die als Face-Readerin oder ehemals Profilerin gearbeitet hat?
Ja, ich halte ja auch Schulungen.
Ja.
Ne? Und wie das in der Natur der Schulungen leider der Fall ist, hast du da 80% Frauen und 20% Männer.
Ja.
Wenn es aber wirklich um Business-Aufträge geht, also kommst du mal ins Unternehmen, schauen Sie sich das mal an, wo ist eigentlich der Brandstifter im Unternehmen, dann habe ich natürlich mehr mit Männern zu tun, weil da geht es auch um die Führungsebenen.
Ja, und dann sind da vereinzelt nur noch Frauen.
Ja.
Über.
Leider.
Genau. Was hältst du von dem Thema künstliche Intelligenz? Wir haben Handys, wir haben Face-Apps, um unser Handy zu öffnen.
Ja.
Die scannen auch schon unsere Mimiken und alles, was wir im Gesicht so haben, insbesondere ich. Hast du Angst davor, dass dir das irgendwann mal so den Rang abläuft?
Verzeihung, nee, das meine ich, das glaube ich nicht. Mhm. Was ich aber immer wieder sagen kann, ist, also die Frage habe ich schon öfter gestellt bekommen, zum Beispiel, gibt es irgendwann die KI, die uns ablöst?
Ja.
Und die Frage ist doch, was lasse ich als Mensch zu? Wenn ich eine Verhandlung führe und ich lasse es zu, mit dem Computer zu verhandeln, dann bin ich selbst schuld.
Mhm.
Ja, dann habe ich auch keine Chance mehr.
Mhm.
Weil eine Verhandlung läuft über die Emotionale, läuft über die Sympathie. Ne? Und wenn ich dann Computer gegen Computer, ist wie mit dem Schachcomputer spielen. Also wann schlägst du einen Schachcomputer? Du musst schon richtig gut sein.
Ja.
Ne? Das heißt also A, lassen wir das überhaupt zu, dass eine KI das ersetzen kann?
Mhm.
Und soll das eine KI überhaupt ersetzen? Und wenn das so ist, dann sage ich, habe ich doch als Kundin immer noch die Möglichkeit zu sagen, ein wichtiges Gespräch, eine wichtige Verhandlung führe ich face to face und nicht am Computer.
Mhm.
Und dann weiß ich definitiv, du bist der Mensch aus Fleisch und Blut, du sitzt mir jetzt gegenüber im gleichen Raum, zur selben Zeit und jetzt wird verhandelt.
Mhm. Verhandlung ist jetzt nochmal ein gutes Stichwort. Grundlegend verkaufen sich Frauen ja unter Wert bei Gehaltsverhandlungen insbesondere. Nicht von mir selber. Ich habe auch schon Situationen gehabt, wo mir jemand den Vertrag hingeschoben hat und ich habe ihn blöderweise direkt unterschrieben. Da war ich aber noch am Anfang meiner beruflichen, naja, sagen wir es mal, Karriere.
Mhm.
Wie krass nimmst du das wahr, dass Frauen sich viel krasser unter Wert verkaufen als Männer, die dann da hinkommen und sagen, nö, also ich möchte 55.000 hier pro Jahr haben, drunter mache ich es nicht. Und Frauen, alles cool, ich bin mit 20 zufrieden, ich gehe nach Hause und würde ihn nochmal feucht durchs Büro wischen.
Genau, so. Ich nehme den Wischer noch mit, wenn ich rauslaufe. Also, das ist der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe.
Ja.
Und zwar ein Buch, das quasi der Translator zwischen männlicher und weiblicher Sprache ist.
Mhm.
Das hat damit zu tun, dass wir Frauen anders aufgewachsen sind, andere Konditionierungen haben, in einem anderen Gefüge sind als Männer.
Mhm.
Und wenn ich jetzt in die Businesswelt einsteige und ich hatte keinen Vater oder keine vatergleiche Figur, bei der ich mir habe Dinge abschauen können. Ich hatte zum Beispiel zwei Brüder, mit denen ich groß geworden bin, ja.
Aha.
Da habe ich die Sprache der Jungs lernen können.
Ja.
Also ich weiß, wie es ist, wenn man statt sagen, was man möchte, also statt fragen, was man möchte, sagt, was man möchte. Das ist nämlich der wesentliche Unterschied.
Mhm.
Also Frauen sagen dann, ist es möglich, dass ich noch einen Schluck Wasser haben kann? Dann gebe ich meinem Gegenüber die Chance, Nein zu sagen. Ne? Während Männer eher sagen, geben Sie mir bitte nur einen Schluck Wasser.
Ja,
also die sagen, Frauen fragen. Und damit sollten wir aufhören. Wenn wir was wollen, sollten wir sagen, was wir wollen und nicht fragen. Das ist aber nur wirklich eine ganz, ganz kleine Information, die ich im Buch wirklich auch nochmal aufdröse. Wie schnell lasse ich mich als Frauen eigentlich irritieren.
Verunsichern.
Total verunsichern.
Ja.
Absolut. Da gibt es drei Bereiche, die werden öfter gezogen. Diese drei habe ich ausfindig gemacht. Das ist der Sexismus.
Mhm.
Ja, bin ich sofort in der Ebene.
Ne? Ja.
Queen-Size-Bett und King-Size-Bett. Damit fängt es ja an. Also wir bekommen ja gesellschaftlich immer zu sagen, das eine ist größer, das andere ist kleiner.
Ist das Queen-Size-Bett
kleiner als das King Size, ja.
Ach, das ist ja, das wusste ich nicht.
Ja,
ich wusste gar nicht. Ich habe gerade erst gecheckt, dass es natürlich den Unterschied gibt, aber wusste nicht, dass es in der Größe einen Unterschied macht. Weißt du, welche Größe?
Also, naja, das King ist größer, ne, als ein Queen.
Und du weißt, wie viel Zentimeter? 20 wahrscheinlich.
Nee, ja.
Also, ja, nein.
Spaß. An allen Seiten.
Ja. Okay, krass, ja, witzig.
Ja.
Oder nicht
also,
witzig in dem
was
Moment.
Was ich damit sagen will, es ist ja nur ein Beispiel von vielen Beispielen, die uns subliminal in der Gesellschaft sagen, wenn du weiblich bist, stehst du hier unten und das Bessere und Höhere ist hier oben.
Klar.
Ja.
Gender Pay Gap.
Ja.
Stichwort.
So. Ja. Aber das muss ich mir bewusst machen.
Ja.
Und wenn ich mir das bewusst mache und sage, okay, ich gehe jetzt in eine Verhandlung als Frau, die das, was sie tut, gut kann.
Ja.
Und das steht ihr zu, kann man natürlich auch mit den normalen Verhandlungstricks arbeiten, indem man eben Priming verwendet oder Framing verwendet. Ne? Also ich prime meine Zahl, die ich verdienen will, indem ich zum Beispiel sage, ich habe im Internet mal recherchiert, ein Jahresgehalt der Person, die in etwa das qualitativ hat, was ich mache, liegt bei 127.000 im Jahr.
Ja.
Ich weiß aber, ich steige jetzt frisch ins Unternehmen ein.
Ja.
Jetzt habe ich also geprimed mit der Zahl 127.000. Dann erschrickt mein Gegenüber erstmal, weil der ist vielleicht bei 65.000.
Ja.
Ne? Ich muss also einen Schock auslösen mit der Zahl und muss dann reduzieren und sagen, jetzt weiß ich, dass ich frisch ins Unternehmen komme. Und deshalb bin ich damit einverstanden, wenn wir in der Probezeit 75.000 machen. Jetzt geht er noch ein bisschen runter, aber so ganz runter, wie er dachte, dass er mich verhandeln kann, kann er jetzt gar nicht mehr, weil 127 zu 61.000 ist ein Übel.
Absolut.
Ja,
also selbst 75.
Ne?
Ja.
Das ist jetzt nur mal so ein grober... ein grober Trick, den man anwenden kann. Das ist aber, das sind Tricks, die sind normal.
Ja.
Neben dem Sexismus gibt es dann auch noch die Fachkomponente. Man arbeitet ganz schnell mit Frauen. Naja, also Frau Müller, ne, Sie arbeiten jetzt seit 2 Jahren in dem Unternehmen, jetzt so viel Know-how haben Sie gar nicht sammeln können, schauen Sie. Und dann nimmt man nämlich auch wieder das Priming, der Herr XY, der ist ja auch schon 10 Jahre im Unternehmen. Das heißt aber doch nicht, dass wenn ich 2 Jahre im Unternehmen bin, weniger Know-how besitze als jemand, der 10 Jahre, das steht überhaupt, nirgendwo steht das.
Mhm.
Und da muss ich kontern können, in welchen Bereichen ist denn der Herr XY seit 10 Jahren besser als ich in 2 Jahren? Na, und eine Gehaltsverhandlung muss ich sowieso mit der Frage beginnen, wie zufrieden sind Sie denn mit meiner Arbeit? Und im Vorfeld darf ich auch gar nicht sagen, dass es eine Gehaltsverhandlung wird. Wenn ich meinem Gegenüber darauf vorbereite, worauf er sich vorbereiten soll, habe ich einen Nachteil. Ja, also würde sich bitte mal eine halbe Stunde für mich Zeit nehmen. Ist mir ganz wichtig. Worum geht's? Ja, das möchte ich bitte unter 4 Augen besprechen.
Ha.
Wenn ich dem aber sage, es geht um Gehalt, dann zückt der doch schon mal, dann recherchiert er und bereitet sich vor. Also ganz, ganz viele Tricks kann ich anwenden, aber es geht bei Frauen um Sexismus, um Fachkompetenz, die dann reduziert wird, und ums Bagatellisieren. Ja, wir bagatellisieren, oder Männer bagatellisieren Frauen immer, indem sie sagen, oh, die Frau Müller wieder, war total drüber. Ja, die ist immer so zickig. Ja, die hat ihre Tage, oder na, die schon wieder. Man bagatellisiert Anliegen von Frauen, indem man sie eben in einer Verhandlung verunsichert.
Ja, okay.
Und wenn ich merke, es ist Sexismus, es ist die fachkompetente Ebene oder es ist das Bagatellisieren, kann ich kontern. Und zwar auf gleicher Ebene.
Das sind wahrscheinlich immer die gleichen.
Jetzt frage ich mich, wer hier gerade zickig ist.
Ja.
So, wenn ich als zickig beschimpft werde bei einem Kollegen, der mich verunsichern will, dann muss ich auf gleicher Ebene kontern, nämlich auch mit dem Bagatellisieren. Und das machen wir Frauen nicht. Wir beschweren uns.
Ja, wir schlucken auch oft.
Wir schlucken und wir beschweren.
Frauen schlucken, glaube ich, Dinge eher runter.
Und in dem Moment, wo ich mich beschwere, bin ich tatsächlich die Zicke. Weil er hat ja nur einen Spaß gemacht. Da muss ich halt den Spaß mitmachen.
Ja.
Muss halt sagen, na also, wenn er beispielsweise bagatellisiert und sagt, na, heute schlecht geschlafen, dann kann man eben auf gleicher Ebene kontern und sagen, ja, du auch.
Ja.
Ne, ich kann das aufnehmen und kann denen überhaupt nicht die Möglichkeit geben, mich jetzt zu attackieren.
Boah, Kontern ist aber auch eine Paradedisziplin. Ne? Das ist auch, also ich kenne viele, die das nicht können oder Angst haben von Kontern aus Gründen.
Das steht in meinem Buch.
Ja.
Wenn ich dechiffriert habe, welcher Angriff was ist, dann weiß ich doch auch sofort.
Einzuordnen.
Ja.
Okay.
Und erst wenn ich es einordnen kann, weiß ich, jetzt muss ich auf der gleichen Ebene kontern.
Wow, da gibt's echt viel zu lernen. Also ich bin da auf jeden Fall mal gespannt. Eine abschließende Frage, Sabrina, habe ich noch. Was macht eine Face-Readerin privat? Was machst du so? Wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht so ein Sonntag bei dir aus?
Also im besten Fall habe ich mal nichts zu tun. Das ist auch schön.
Glückwunsch. Also
ja, ich habe ja eine Familie in meinem Leben. Insofern kann man da mal gucken, ob man was zusammen macht. ja, eigentlich ganz normal, wie bei jedem anderen auch.
Machst du Sport, um irgendwie mal so den Kopf frei zu kriegen?
Ja, ich bin schon eine, die sehr, sehr gerne spazieren geht
und
den Kopf frei läuft.
Ja.
Das tue ich schon sehr, sehr gerne. Jetzt in Hamburg, ich lebe ja in Hamburg, ist das Wetter nicht so toll, dann muss man sich ein bisschen dicker anziehen. Aber wenn diese Stadt auch noch einen Sonnenschein hat, dann gibt's nichts Schöneres für mich, als
unten Hamburg auch sehr.
An der Elbe zu laufen. Ne?
Wow.
Genau.
Sabrina, es war mir eine Ehre, heute mit dir gesprochen zu haben. Ich habe viel gelernt. Alles Weitere erfahrt ihr in dem Buch, was im Herbst erscheint, die Rizzo-Methode. Verlinke ich euch alles noch in den Shownotes, wenn es dann soweit ist. Vielen Dank, dass du heute hier warst und uns einen ganz großartigen Einblick in deine Arbeit gegeben hast. Ich finde es toll, was du machst und super spannend. Geht wahrscheinlich ganz vielen Leuten so, denen du begegnest. Ja, ich wünsche dir alles Gute. Und vielleicht laufen wir mal irgendwo an der Elbe irgendwo in die Arme.
Genau, prima. Ich freute mich sehr, dass ich eingeladen wurde.
Vielen Dank für deine Zusage.
Und wünsche dir noch viel, viel Erfolg. Vielen Dank.
Dankeschön. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Alles weitere unter www.busen-freundin.de. In diesem Sinne, love is love. Tschüss.
Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.